Willkommen zu unserer heutigen Auseinandersetzung mit den Unterlagen zu Bhakti Marga. Und was uns, glaube ich, sofort aufgefallen ist, hier geht es nicht um abgehobene Esoterik.
Absolut nicht.
Sondern um eine sehr, sehr bodenständige Frage: Wie kann man in einem total vollen Alltag mit ganz einfachen Mitteln eine Art spirituellen Anker finden?
Genau. Und die Quellen positionieren diesen Weg, Bhakti Marga, ja, als eine Art Werkzeugkasten für den modernen Geist, der, naja, ständig von außen bombardiert wird.
Mhm.
Die Grundidee scheint zu sein, dass Hingabe nicht bedeutet, sein Leben aufzugeben, sondern seine Aufmerksamkeit bewusst nach innen zu richten. Weg von der Zerstreuung hin zur Sammlung sozusagen.
Und die Werkzeuge dafür sind dann eben so Dinge wie singen, beten, meditieren.
Exakt. Sehr konkrete Praktiken.
Okay, und die Vorteile, die in den Unterlagen beschrieben werden, die fallen für mich in so zwei große Bereiche. Erstens, das innere Chaos beruhigen.
Mhm.
Und zweitens, dann eine tiefere Verbindung aufzubauen.
Ja, nach innen und nach außen.
Fangen wir mal bei diesem inneren Chaos an. Die Quellen schlagen was ganz Einfaches vor. Wiederholung. Also, 5 Minuten ein kurzes Gebet oder einen Namen wiederholen. Das klingt ja fast schon banal. Was steckt dahinter?
Was hier faszinierend ist, ist der Mechanismus, der da angedeutet wird. Es geht nicht nur darum, dass Rhythmus beruhigt.
Okay.
Die Texte legen nahe, dass die Wiederholung unseren analytischen Verstand, also die Quelle der meisten unserer Sorgen, ganz gezielt umgeht. Man gibt ihm eine simple Aufgabe, damit er mal zur Ruhe kommt.
Ah, man beschäftigt ihn quasi.
Genau. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt in den Unterlagen, es funktioniert nur mit reiner Absicht. Wer dabei an seine Einkaufsliste denkt, wird wenig Effekt spüren.
Das leuchtet ein. Es ist also kein passives Geschehen lassen, sondern eine bewusste Handlung.
Es ist ein aktives Training.
In den Quellen wird ja ein Mitglied erwähnt, dem schon 3 Minuten Gebet vor einer wichtigen Aufgabe bei der Arbeit halfen, fokussiert zu bleiben. Das klingt für einen Skeptiker vielleicht etwas, naja, magisch.
Weniger magisch als psychologisch, würde ich sagen. Es wird als eine Art mentaler Reset-Knopf beschrieben.
Ein Reset-Knopf, das ist ein gutes Bild.
Ja, man unterbricht dieses Gedankenkarussell und richtet den Geist auf einen einzigen klaren Punkt aus. Das schafft eine innere Klarheit, die man dann mit in die nächste Aufgabe nimmt. Man startet nicht aus dem Chaos, sondern aus der Sammlung.
Für mich war ja der nächste Punkt der überraschendste. Ich dachte immer, es ginge nur um stille Kontemplation, aber Ihre Quellen legen einen enormen Wert auf Ausdruck, aufs Herz. Und plötzlich geht es um Singen.
Ja. Das fühlt sich fast kontraintuitiv an, oder?
Total.
Aber wenn die Dokumente von Singen sprechen, meinen sie ja nicht, eine Arie zu schmettern. Sie beziehen sich oft auf eine Praxis namens Kirtan, also ein Ruf- und Antwortgesang.
Mhm.
Und da gibt es diesen einen Satz von einer Praktizierenden aus Berlin, der das Wesentliche trifft. Sie sagte sinngemäß: Ich singe nicht, damit es gut klingt, ich singe, um den Lärm aus meinem Kopf zu kriegen.
Wow. Das ist ein starkes Bild. Es geht also darum, Emotionen und Spannungen einen Kanal zu geben.
Genau, sie fließen zu lassen, anstatt sie zu unterdrücken oder zu zerdenken.
Okay, nachdem man also den Geist beruhigt und dem Herzen Ausdruck verliehen hat, führen die Quellen dann zur Meditation. Das scheint ja der logische nächste Schritt zu sein.
Das ist er. Und auch hier wird ein verbreitetes Missverständnis korrigiert. Es geht nicht darum, den Kopf leer zu machen, was ja praktisch unmöglich ist.
Stimmt, das habe ich noch nie geschafft.
Eben. Stattdessen schult man die Achtsamkeit. Man lernt, die eigenen Gedanken und Gefühle zu beobachten, ohne sich von ihnen mitreißen zu lassen. Das Ziel ist, bewusster zu agieren, statt nur automatisch zu reagieren.
Und der entscheidende Satz in den Unterlagen dazu war ja: Es geht nicht darum, dass einem gesagt wird, was man denken soll, sondern darum, durch die Übung die eigene Wahrheit klarer zu erkennen.
Das ist der Kern. Es ist ein Weg zur Selbsterkenntnis.
Und nachdem all diese innere Arbeit geleistet wurde, machen die Texte dann eine faszinierende Wendung nach außen zur Gemeinschaft.
Richtig, denn dieser Weg muss nicht alleine gegangen werden. Gerade beim gemeinsamen Singen entsteht eine ganz besondere Verbindung.
Aber da hat man doch bestimmt Hemmungen, oder? Wenn man nicht gut singen kann?
Genau das wird adressiert. In den Quellen wird betont, dass es dabei eben nicht um Perfektion geht, sondern um Aufrichtigkeit. Niemand wird für einen schiefen Ton verurteilt. Es ist diese gemeinsame, wertfreie Ausrichtung, die ein starkes Gefühl menschlicher Verbundenheit schafft.
Was ist also der rote Faden, der das alles zusammenhält, wenn man es auf einen Punkt bringen müsste?
Die zentrale Botschaft ist wohl Beständigkeit in kleinen Dosen. Man muss nicht auf den perfekten Moment warten oder sich eine Stunde freischaufeln.
Sondern es in den Alltag integrieren.
Genau. Beim Spazierengehen leise singen, vor der Arbeit kurz beten, ein paar Minuten vor dem Einschlafen meditieren. Die Regelmäßigkeit, die schafft die Veränderung, nicht der einmalige Kraftakt.
Zum Schluss bleibt dann ein Gedanke für Sie zu mitnehmen, der direkt aus Ihren Quellen stammt. Der Weg führt dazu, die eigene Wahrheit klarer zu erkennen.
Mhm.
Was könnte also passieren, wenn man in unserer lauten, von außen gesteuerten Welt eine tägliche und sei sie noch so kleine Praxis etabliert, die ausschließlich darauf ausgerichtet ist, der eigenen inneren Stimme wieder zuzuhören?